Man muss sich ja nur den lebensfeindlichsten Ort der Erde vielleicht vorstellen. Nehmen wir mal die Antarktis her. Und es ist noch mal viel lebensfeindlicher auf dem Mars, weil da haben wir nicht mal Luft zum Atmen.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Podcasts, die SWZ trifft. Ich bin diesmal bei David Gruber zu Gast, dem Direktor des Naturmuseums Südtirol. Aber wir werden nicht nur über seine Arbeit reden. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Herr Gruber, fein, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen im Naturmuseum.
Zunächst wollen wir mal klären, wer David Gruber überhaupt ist. Er war recht jung, als er mit 34 Museumsdirektor wurde. Das war vor bald 7 Jahren. David Gruber tritt in den Medien aber auch immer dann in Erscheinung, wenn eine Sonnenfinsternis oder ein Supermond oder irgendwelche Dinge zu erklären sind, die mit unserem Universum zu tun haben. David Gruber hat nämlich Astronomie in Wien und Astrophysik in München studiert. 4 Jahre lang war er am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in München tätig und kehrte dann nach Südtirol zurück, als Mitarbeiter des Planetariums in Gummer. Seit 2018 ist er nun Direktor des Naturmuseums und gleichzeitig Direktor des Planetariums. Herr Gruber, wie kommt man überhaupt auf die verrückte Idee, Astrophysik zu studieren?
Ja, das war wirklich eine sehr verrückte Idee. Das war sogar eher Zufall, muss ich sagen. Mein Plan war nach dem Sprachenlyzeum, das ich in Bozen besucht habe, eigentlich Politikwissenschaft und Geschichte zu studieren. Und es war aber klar, dass ich nach Wien gehen wollte. Da war mein Vater beruflich tätig und mir hat die Stadt immer sehr gut gefallen. Und irgendwann hat er mir dann einen Studienführer der Universität Wien mitgebracht und ich habe den so durchgeblättert, wirklich von A nach Z, also eben Afrikanistik, Arabistik, und plötzlich stand da Astronomie. Und wir hatten tatsächlich im Matura-Jahr, hatten wir ein halbes Jahr lang Astronomie am Sprachenlyzeum. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Die Matura-Facharbeit habe ich auch im Bereich der Astronomie geschrieben, über Mars-Exploration. Und da ich war total hin und weg, weil das kann man studieren, so mehr oder weniger. Das war total unklar, also nicht bewusst. Und habe mich dann in Politikwissenschaft und eben Astronomie inskribiert. Habe gesagt, ich versuche einfach beides. Meine Eltern waren da auch sehr, wie soll ich sagen, auf meiner Seite. Ich soll einfach das studieren, was mir auch effektiv gefällt. Weil man kann sich ja fragen, was macht man da mit Astronomie? Eine berechtigte Frage wahrscheinlich. Und nein, aber das hat mir dann so gut gefallen, dass ich eigentlich nur eine einzige Vorlesung in Politikwissenschaft letztlich besucht habe und die ganze Zeit nur in der Astronomie geblieben bin.
Also ursprünglich wäre die Politikwissenschaft für den Beruf gedacht gewesen und Astronomie für die Lust.
Ja, man kann es so sehen, aber in Wirklichkeit, da muss ich einem Freund von mir danken, der, weil ich war ja auch natürlich unsicher, was macht man dann damit, ist das wirklich jetzt nur für die persönliche Freude und den Spaß und so, und er hat dann gemeint, und das ist ein Ratschlag, den ich inzwischen auch weitergebe an anderen jungen Leuten: studiert das, was euch Spaß macht, was euch gefällt, weil nur dann könnt ihr darin so gut werden, dass ihr dann auch eventuell eine Arbeit genau in diesem Bereich findet. Also nicht das studieren mit einer beruflichen Aussicht, sondern das, was einem wirklich Freude bereitet.
Gab es einen Berufswunsch bei der Matura oder nach der Matura?
Ja, es ging so tatsächlich ein bisschen in Richtung Journalismus, hat mir so ein bisschen gefallen, habe auch Mittelschulzeiten so ein kleines Praktikum bei Südtirol Heute auch mal gemacht. Da gibt es noch in den Archiven irgendwo ganz alte Aufnahmen auf Videokassette. Also war so Richtung Journalismus ging's. Naturwissenschaft hat mir zwar gefallen an der Schule, aber war jetzt nicht irgendwie zwangsläufig Berufswunsch, und ich habe einfach gedacht, jetzt habe ich die Zeit, jetzt studiere ich das, was mir gefällt, und dann schauen wir mal.
Für die meisten Menschen ist ja Astrophysik und insgesamt Astronomie etwas wenig Greifbares oder überhaupt nicht Greifbares. Was haben wir davon, wenn Menschen das Universum erforschen?
Ja, da kann man jetzt sehr viel darauf sagen, aber die wahre Antwort ist, eigentlich haben Sie jetzt davon eigentlich mal gar nichts. Die Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen, die das studieren, die machen das wirklich aus einer persönlichen Neugierde heraus. Sie wollen was über die Welt lernen, sie wollen sie besser verstehen, und das hat in dem Sinn keinen Zweck. Wenn man hier mit dem Argument des Homo economicus kommt, was bringt mir das, dann ist die Antwort eigentlich mal in erster Linie mal gar nichts. Aber dadurch, dass wir die Welt besser verstehen lernen, ist das eigentlich letztlich eine Investition für die gesellschaftliche Zukunft, weil daraus lernen wir eben neue Dinge, die sich dann vielleicht in einem zweiten Moment ableiten lassen in Spin-off-Technologien. Gerade aus der Astronomie kommt und der Raumfahrt kommt da ja einiges. Aber das ist aber nicht der Grund, weshalb wir das tun. Also der Grund ist eigentlich wahrlich nur der Neugier, die eigene persönliche Neugierde zu befrieden. Genauso gut, wie man fragen könnte, was bringt einem die Mona Lisa? Was bringt einem ein Konzert? Also das bringt mir Freude. Und wir sind halt keine Maschinen, wir sind Menschen. Und genauso kann einem Naturwissenschaft oder Grundlagenforschung auch Freude bereiten.
Südtiroler Marken tragen enormes Potenzial in sich. Aber der Weg zum Erfolg kann herausfordernd sein. Hier kommt Tynx ins Spiel. Wir sind dein Partner, um deine Marke wachsen zu lassen. Kontaktiere uns noch heute. Jetzt ist die Zeit, um neue Kunden zu gewinnen. Tynx, für eine starke Marke.
Sieht man als Astrophysiker die Welt vielleicht etwas anders, weil man sich bewusst wird, wie winzig klein wir Menschen sind?
Ich würde sagen, absolut. Also erstens mal bringt das eine gewisse Demut mit sich. Also wenn man merkt, wie wenig Platz wir eigentlich im großen Ganzen einnehmen. Zweitens beantwortet die Astronomie in gewisser Weise auch die Frage, woher kommen wir eigentlich? Also wir kommen tatsächlich von den Sternen. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes Sternenstaub. Das hat Carl Sagan, ein berühmter Astrovermittler, mal gesagt. Also ein Stern ist für uns gestorben, damit wir heute hier sind, weil die Sterne letztlich die Elemente erzeugen, aus denen wir bestehen. Also es gibt einmal die Perspektive auf die Welt. Und letztlich muss man auch sagen, die das Universum erforschen, die haben gemerkt, das Universum ist schön anzusehen, aber es gibt keinen zweiten Ort, der irgendwie auch nur annähernd ähnlich ist wie die Erde. Also es gibt keinen Planeten B, das Fridays for Future immer skandiert. Das ist auch wahr. Wir können nicht auswandern. Also das ist unsere Heimat und es gilt, diese zu bewahren. Und diese Nabelschau, die man macht als Astronom, als Astronomin, die führt dann letztlich eigentlich zu einem Blick zurück zur Erde mit dem Willen, sie besser zu schützen eigentlich. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen mein Anliegen, das immer wieder versuchen auch zu vermitteln und zu darzustellen.
Über das Auswandern möchte ich nachher mit Ihnen auch noch sprechen, Stichwort Elon Musk, aber dazu kommen wir später. Zunächst möchte ich mit Ihnen über Ihre Arbeit sprechen. Sie sind Museumsdirektor. Was ist die größte Herausforderung beim Führen eines Museums?
Ja, also was den wenigstens bewusst ist, wenn man über Museen spricht, dass die Arbeit in einem Museum eigentlich auf drei großen Säulen fußt. Die große Säule, die jeder kennt, das ist das Ausstellen und das Vermitteln. Also wir haben Ausstellungen, die kennt auch jeder, man kommt sich eine Ausstellung anschauen, vielleicht nimmt man bei der einen oder anderen Veranstaltung teil, aber das ist wirklich nur ein Drittel dieser gesamten museumsschaffenden Arbeit. Wir haben im Hintergrund laufen hier noch verschiedene andere Tätigkeiten, zum Beispiel haben wir eine große Forschungsabteilung, das wäre das zweite Standbein. Und das dritte, wir haben einen Sammlungsbestand, jedes Museum hat per Definition eine Sammlung. Wir haben 380.000 Objekte zwischen Schmetterlingen, Herbarbelegen, Fossilien, die es zu konservieren, also zu bewahren gilt für die folgenden Generationen und auch aufzuarbeiten gilt. Und das Ganze ist natürlich, Sie können sich vorstellen, eine Arbeit auf 360 Grad, weil das sind diverse Mitarbeitende und Mitarbeiter, die das natürlich alles managen und das alles zusammenfügen, dass das alles zu einem großen Ganzen wird. Das ist sehr herausfordernd, aber auch sehr schön. Also es gibt keinen Tag bei der Museumsarbeit, wo einem langweilig wird. Mein primärer Job natürlich, muss man sagen, ist leider, sage ich auch dazu, vorwiegend ein administrativer. Die Bürokratie hat zugenommen, selbst in diesen 7 Jahren, wie Sie gesagt haben, wo ich jetzt schon dabei bin, die Zeit vergeht schnell. Aber ich merke halt, wenn man sich bewegen will, erst dann merkt man so richtig die Fesseln und die Bürokratie, gegen die muss man sagen, also da ist noch kein Kraut gewachsen, kommt mir vor. Wir könnten und wollen eigentlich viel mehr tun und manchmal ist uns wirklich, wir werden da eingebremst. Und um diese Lösungsansätze, was man jetzt dann doch noch tun kann, die kümmere ich mich dann eigentlich vorwiegend. Also es geht ein bisschen das Team zu managen natürlich, dass wir auch eben weiter gut arbeiten können, dass vor allem mein Team gut arbeiten kann und ich versuche da ein bisschen die Administration ihnen vom Hals zu halten sozusagen.
Also einmal mehr bestätigt sich, auch ein öffentlicher Betrieb leidet unter der Bürokratie.
Ja, also man muss es wirklich sagen, der Amtsschimmel wird auch im Naturmuseum, teilweise natürlich zu Recht, teilweise fragt man sich, was soll das? Weil eben, man will ja eigentlich was Gutes tun für die Gesellschaft, arbeiten und ich kann nur sagen, früher hat man im Naturmuseum 4 bis 5 Ausstellungen, Sonderausstellungen pro Jahr gemacht. Das ist heute, ich weiß nicht, wie das überhaupt möglich wäre, allein schon mit der Abwicklung der Zettelwirtschaft, die da dahinter steckt.
Das Gute ist vielleicht, dass Sie sich nicht müssen um die Finanzen kümmern, oder? Denn ein Museum hat ja nicht den Anspruch oder braucht nicht den Anspruch zu haben, kostendeckend zu arbeiten.
Ja, also wir sind eine Forschungs-, also primär eine Forschungs- und eine Bildungseinrichtung, beides gleichzeitig. Das ist vielleicht so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir als Forschungseinrichtung auch eine große Expertise haben, eben das Wissen, das generierte Wissen auch zu vermitteln. Das unterscheidet uns vielleicht von anderen Forschungseinrichtungen, die große Expertise im Bereich der Forschung haben, aber vielleicht ein bisschen weniger im Bereich der Vermittlung, das dann auch ausstellen zu können. Also wir haben da schon eine gewisse Sondersituation, muss ich sagen. Und natürlich eben, wie Sie sagen, es ist nicht sinnvoll, jetzt eine Einrichtung, Forschungseinrichtung, Bildungseinrichtung darin zu bemessen, von ihrem Selbstdeckungsgrad her. Ich denke, das muss einer Gesellschaft es wert sein, mit Steuergeldern zu unterstützen, dass wir eben als Investition betrachtend hin uns entwickeln zu einer besseren, transformierten Gesellschaft, zu einer nachhaltigen Gesellschaft, wenn man das Wort bedienen will. Und wenn man sich mal das im Gesamtbudget ansieht, dann sind wir sowieso nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Also von dem her, nein, also uns geht es dementsprechend gut. Wir sind froh, dass wir da eben von der öffentlichen Hand tatsächlich finanziert werden. Aber das erlaubt uns natürlich dann auch ein tolles Programm zu machen, das letztlich dann allen Südtirolerinnen und Südtirolern eben zugutekommt.
Museumsbesuche werden ja nicht unbedingt als etwas Cooles wahrgenommen, sondern eher als etwas Verstaubtes. Deswegen, wie bringt man Leute ins Museum?
Ja, es ist schade, dass der Begriff Museum so ein bisschen verstaubt klingt. Wir überlegen uns immer neue Ideen und Initiativen, wie man zeitgemäß arbeiten kann und gerade junge Leute ins Museum lockt. Ich nehme nur verschiedene Beispiele jetzt her. Wir hatten letztens einen Escape Room als Sonderausstellung, um gerade vielleicht ein neues Konzept zu probieren, wie das ankommt. Wir hatten dann ein ganz anderes Publikum plötzlich da. Wir haben verschiedene andere Aktivitäten, wie zum Beispiel Mord im Museum. Also da kann man dann das ist eben das Tolle in meinem Team, die sind sogar noch Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich dann auch wirklich in ihre Rollen versetzen und dann gilt es dann einen Fall zu lösen und man lernt noch nebenher was dazu. Wir versuchen aus den Museumsmauern herauszugehen. Wir sind letzthin auch mal im Ahoy Minigolf gewesen bei Science Ahoy, ein Format, das wir mal prototypmäßig getestet haben, um die Wissenschaft zu den Leuten zu bringen auf sehr niederschwelliger und einfacher Ebene. Wir haben auch verschiedene Aktivitäten jetzt, weil Sie davor das Planetarium auch angesprochen haben, auch versucht mit so elektronischer Musik, mit einem Verein, der sich darum ein bisschen kümmert, dann das Planetarium auch für die Leute schmackhaft zu machen, die vielleicht jetzt mit Wissensvermittlung weniger am Hut haben, aber vielleicht eher aus der künstlerischen Szene kommen oder der Musikszene. Auch das hat sehr gut funktioniert. Ich habe da Leute in Gummer gesehen, die ich nie in Gummer vermutet hätte. Das hat also auch hat mir sehr gefallen. Also es geht einfach darum, dieses alte Bild eines Museums, vielleicht ein bisschen dieses Bild des altehrwürdigen Museums, wo man still sein muss, man darf sich gar nicht bewegen, das gilt es ein bisschen aufzubrechen und ich denke, mit den verschiedensten Initiativen, die mein Team da vor allem sich überlegt hat, haben wir da ein sehr gutes Stammbein, gerade was die lokale Bevölkerung betrifft.
Es gibt im Trentino das Wissenschaftsmuseum Muse, das circa eine 500.000 Besucher und Besucherinnen pro Jahr anlockt. Vergleicht man sich mit so etwas? Ist das ein Vorbild?
Es kommt darauf an, was man vergleicht. Also ich bin grundsätzlich jetzt kein Fan, Besucherzahlen zu vergleichen. Ich finde, es ist einfach, Besucherzahlen herzunehmen als Metrik, weil die kann man schnell erheben, sagt aber, glaube ich, wenig oder kann nur teilweise etwas über die Qualität der Museumsarbeit wirklich was sagen, gerade weil eben, ich wiederhole es nochmal, diese drei Standbeine eben da zu erwähnen sind. Das ist halt nur eine Metrik von einem dieser drei Standbeine. Das Muse an und für sich ist natürlich ein Vorbild, weil die machen halt Museumsarbeit auf einem noch höheren Niveau als wir, als ein Naturmuseum. Die haben auch mehr Ressourcen entsprechend, sind auch größer aufgestellt und sind eigentlich von der Strahlkraft her natürlich noch entsprechend, ja, strahlen halt noch weiter. Meine zwei großen Vorbilder in diesem Zusammenhang sind effektiv das Muse in Trient, aber auch das Museum für Naturkunde Berlin, die sich beide so ein bisschen als Leuchttürme in Europa verstehen, um den Europäerinnen und Europäern beizubringen, eben was passiert denn eigentlich gerade im Bereich der Biodiversität, der Natur, des Naturschutzes und wie können wir uns hinentwickeln zu einer, ich sage es jetzt mal, besseren Welt. Deswegen ja, was die machen, ist natürlich schon nochmal auf einem anderen Level, aber man muss auch dazu sagen, wir haben unsere Nische, die liegt in Südtirol und man muss überdenken, 60% der Besuchenden, das sind tatsächlich Südtirolerinnen und Südtiroler, sehr viele Schulklassen und ich denke, das ist eben unser Beitrag, vielleicht jetzt nicht im globalen Kontext, wobei unsere Sammlungen und Forschungen natürlich im internationalen Kontext auch sehr vernetzt sind, aber lokal, was die Bildungsarbeit betrifft, die hat natürlich das große Standbein hier in Südtirol. Und vielleicht, gerade weil ich es noch nicht erwähnt habe, wir haben um die 45.000 Besuchende im Naturmuseum im Jahr, so grob, mal mehr, mal weniger, und um die 10.000 Besucher im Planetarium.
Sie waren recht jung, als Sie mit 34 Museumsdirektor waren. Hatten Sie von Anfang an das Gefühl, habe ich im Griff?
Das würde ich nicht glauben. Ich bin mit einem jugendlichen Leichtsinn in die ganze Sache gestartet. Insofern, als dass mir gar nicht klar war, was da alles auf einem zukommt. Und ich glaube, so im Nachhinein, erst nach einem ganzen Jahr habe ich so richtig verstanden, wo das Museum überhaupt mitmischt, welche Tätigkeiten es da abzudecken gilt. Auch für mich war der Blick von außen noch nicht so ganz klar, was da eben hinter den Kulissen alles abläuft. Und ich denke, ich bin da in die Sache so ein bisschen hineingewachsen. Wie gesagt, ein bisschen leichtsinnig unter Anführungszeichen, aber dann glaube ich, das Pferd doch gut geschaukelt zu haben. Auch dank, muss man auch wirklich sagen, der Vorarbeit der Vorgänger, die das Naturmuseum hier in leitender Funktion hatten. Die haben also das Museum auch auf den Weg gebracht, wo es ja weiter ist, und das wird dann jetzt entsprechend weitergeführt.
Sie haben vorhin auch Ihr Team angesprochen. Sie führen, wenn ich richtig informiert bin, in etwa 30 Mitarbeitende. Wie motivieren Sie Ihr Team? Was sind Ihre Rezepte?
Also es sind sogar 38 tatsächlich, mal mehr, mal ein bisschen weniger. Nicht alles Vollzeitäquivalente. Da habe ich einen Luxusvorteil gegenüber vielleicht anderen Einrichtungen. Im Naturmuseum brennen alle Mitarbeitende für die Sache. Wir brennen alle für die Natur, und es gibt eine sehr hohe intrinsische Motivation, die jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin wirklich tagtäglich mitbringt und auch über sich hinaus wächst und auch Dinge in der Freizeit macht und sich mit diesen Themen beschäftigt, weil es für sie und für jeden Einzelnen von uns wichtig ist, für die Sache zu arbeiten. Ich muss ehrlich gesagt gar nicht viel tun, um das zu motivieren. Im Gegenteil, also es ist sogar eher umgekehrt, dass mein Team auch mich mal dann antreibt, noch mehr zu leisten. Also wir beflügeln uns da ein bisschen gegenseitig, muss ich sagen, weil es eben, wenn wir uns die Welt ansehen, einfach sehr viel dahingehend zu tun gibt und es nie genug wäre. Der Tag hat halt doch nur 24 Stunden, aber eben wir brennen alle hier mit Leidenschaft für die Sache, sei es eben, was die Bildungsarbeit einerseits betrifft, Arbeit an den Kindern und Schülerinnen und Schülern, sei es dann auch in der Forschungstätigkeit eben. Also es wird es ist eher vielleicht die Frustration manchmal, die es wegzukämpfen gilt, wenn mal vielleicht was einfacher vielleicht im theoretisch ginge, aber dann aus praktischen, bürokratischen Gründen dann doch nicht so einfach ist, dann muss man vielleicht mal wieder ein bisschen erklären, warum es jetzt dann doch nicht so einfach geht, wie man es gern hätte. Aber grundsätzlich, nein, das ist wirklich überhaupt kein Thema. Also Motivationslevel ist konstant hoch, seit ich da bin, in den letzten 7 Jahren. Wüsste ich nicht einen Moment, wo irgendjemand gesagt hätte, hab keine Lust, mach mir nicht. Also man reißt sich förmlich um die Arbeit.
Also es klingt, als ginge das von alleine, als müssten Sie gar nicht, wie in den meisten Unternehmen man hört, und Mitarbeitende motivieren, immer wieder auch mal aufbauen, mit ihnen reden, wie es ihnen geht und so weiter und so fort.
Na, also natürlich, also wir sind, ich habe es immer wieder gesagt, wir sind so eine große Familie inzwischen eigentlich geworden. Natürlich gibt es Phasen, wo es einem auch auf persönlicher Ebene vielleicht nicht so gut geht, jetzt im privaten Kontext oder vielleicht auch im beruflichen, wo es dann wieder mal Schwierigkeiten gibt, wo es schon natürlich zu reden gibt und sich Dinge auszureden sind, wo es auch mal Streit in der Gruppe gibt, gerade wenn man viel zu tun hat und es in den Stress kommt. Viele Rahmenbedingungen, wissen wir, sind in der Landesverwaltung so, wie sie sind. Gerade jetzt Thema Gehalt, das läuft durch alle Medien hindurch. Auch das natürlich ist nicht gerade wirklich befriedigend. Und diese Probleme gibt es natürlich. Aber es ist schön zu wissen, dass einem die Arbeit doch so gut gefällt, dass man dann trotz dieser Widrigkeiten gemeinsam wieder anpackt. Und ein Museum, ganz ehrlich, funktioniert auch nur dann, wenn alle überall mithelfen. Also es gibt hier nicht dieses, wie soll ich sagen, dieses territoriale Denken, ich mache nur meins und schaut ihr mal, wo ihr bleibt. Wir müssen uns gegenseitig bei allen Tätigkeiten helfen, und sei es, wenn es darum geht, eine Elektroanlage zu inspizieren oder Dinge zu schleppen, Meersalz zu schleppen, weil wir haben das Korallenriff erkannt, man glaubt, glaube ich, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Ausstellungsbau, da sind auch immer alle Hände letztlich mit dabei. Auch ich natürlich packe an, wo es halt irgendwo geht. Also es ist wirklich ein eingeschweißtes Team mit einer guten Atmosphäre letztlich. Ja.
Was glauben Sie, macht eine gute Führungskraft aus?
Ja. Also ich sage mal, was eine gute Führungskraft ausmacht, aber heißt nicht, dass ich das bin. Ne? Also das ist ganz wichtig zu erwähnen. So viel Selbstreflexion habe ich. Na, also eine gute Führungskraft, dann zunächst einmal vielleicht lösungsorientiertes Denken. Es ist passiert sehr häufig, dass man eher die Probleme sieht und dann sagt, das lassen wir mal lieber bleiben, aber vielleicht dann doch überlegen, ja, wie können wir es lösen. Das aktive Zuhören, bevor man dann zu einer finalen Entscheidung kommt, weil man ist nicht überall der Experte. Das heißt, man muss sich auch mal was sagen lassen. Ich glaube, damit tun sich vielleicht einige andere Führungskräfte, ich weiß nicht, tun sich schwer. Ich denke, diese Selbstreflexion, um mal kurz abzuwarten, zuzuhören, wie geht das dann eigentlich und dann zu einer Entscheidung aber auch zu kommen, also Entscheidungsfreudigkeit sollte dann auch irgendwann dabei sein, nicht das auf den Sankt-Nimmerleins-Tag schieben, sonst bleibt alles irgendwo stehen. Emotionale Intelligenz finde ich auch wichtig. Wir sind dann nicht Nummern, wir sind alles letztlich Menschen, mit die auch aus dem privaten Kontext Dinge mit in die Arbeit mitbringen. Manche toll, manche weniger toll und das auch ein gewisse, das sich einfühlen können in Mitarbeitende, ist, denke ich, auch sehr wichtig. Alles Dinge, die es vielleicht leicht sind, auch daherzureden, dann aber in der Praxis auch als Führungskraft vielleicht nicht immer so gelingen, weil man halt auch wieder in seinem Alltag drinnen steckt, in seinem gestressten Alltag und dann vielleicht auch das noch nicht wieder beherzigt, was man eigentlich besser wissen sollte oder besser weiß. Aber ja, ich denke, das sind so vielleicht die Kernaspekte, die mir jetzt gerade einfallen, was aus meiner Perspektive vielleicht eine gute Führungskraft ausmacht.
Wenn man so Ihnen zuhört, dann spürt man, dass Sie für Wissenschaft brennen. Ist das auch Ihr Anspruch, zu zeigen, klarzumachen, dass Wissenschaft etwas Spannendes ist und nicht so etwas Langweiliges?
Also Wissenschaft ist per se super spannend. Die Frage ist, kann ich es spannend vermitteln? Und ich glaube, viel mehr als nur zu vermitteln, also das hat man früher vielleicht so ein bisschen verfolgt, eben, was sind die Ergebnisse und wie vermittle ich das? Wie erkläre ich dir das dann? Inzwischen, glaube ich, hat man gesehen, dieses Faktenvermitteln ist nicht der Schlüssel zum Erfolg, weil es wird heutzutage, glaube ich, eher als Meinung in der Gesellschaft aufgefasst. Ja, ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung, wir alle haben eine Meinung, die sind alle irgendwo gleichberechtigt. Wie aber eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler zu seiner, ihrer Meinung kommt, das ist ja dieser Weg dorthin, dieser steinige Weg, der ist ja nicht sofort klar. Und deswegen glaube ich, mehr als nur Wissen vermitteln und Wissenschaft vermitteln, geht es darum, die Bevölkerung gleich schon in der wissenschaftlichen Schaffungsphase mit einzubinden. Und hier ist das Stichwort Citizen Science, also wie funktioniert eigentlich Wissenschaft, gerade die Naturwissenschaft, was muss ich denn alles überhaupt berücksichtigen, wie komme ich denn eigentlich zu einer Antwort und ist diese Antwort, wie haltbar ist die dann, wie sicher kann ich mir überhaupt selber sein? Und ich glaube, wenn man versucht, Leute auf diesen Weg mitzunehmen, gemeinsame Projekte mit ihnen ausarbeitet, dass sie dann auch sehen, du, Achtung, das ist schwer, das haben wir jetzt nicht einfach so von einem Tag auf den anderen glauben wir jetzt das und morgen heißt es wieder anders. Nein, das ist alles ein Prozess und Wissenschaft ist ja nie fertig. Wir nähern uns der Wahrheit, der objektiven Wahrheit an und wissen, dass wir die auch nie erreichen werden. Aber so das ist halt kein dogmatisches System. Wir müssen auch selbstkritisch sein, uns auch selbst hinterfragen und uns am besten selbst auch wieder falsifizieren und versuchen, die eigenen Hypothesen und Theorien zu brechen. Aber eben, das weiß ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin, weil er den Prozess den kennt. Aber die Bevölkerung, denen ist das noch nicht so klar. Und deswegen versuchen wir, oder wäre zumindest mein Anspruch, noch mehr in Richtung Bürgerwissenschaft zu arbeiten, einfach die Leute auch schon von vornherein mitzunehmen und nicht erst im Moment des Resultats dann mit einer Pressemitteilung, einem Vortrag zu involvieren.
Wenn Sie jetzt mich mitnehmen müssten, nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel. Sonnenfinsternis. Bei der Sonnenfinsternis wird es für mich ein bisschen kühler, vielleicht ein bisschen dunkler. Und jetzt sagen Sie mir, warum ich bei der nächsten Sonnenfinsternis fasziniert sein sollte.
Also da müssen Sie unbedingt dabei sein, unbedingt. Und zwar, weil wir leben in einem geologisch extrem günstigen Zeitpunkt. Sie müssen sich vorstellen, warum sehen wir überhaupt eine totale Sonnenfinsternis? Weil eben der Mond die Sonne verdeckt. Okay. Aber der Mond ist auch zufälligerweise gleich, also von der Erde aus betrachtet, gleich groß wie die Sonnenscheibe. Also er ist zwar viel näher, aber entsprechend auch kleiner. Das heißt, er ist genau gleich groß von der Erde betrachtet wie die Sonnenscheibe. Und das war nicht immer so und das wird nicht immer so bleiben. Der Mond entfernt sich jährlich circa 4 cm von der Erde. Das ist in etwa die Geschwindigkeit, mit der ihr Fingernägel wachsen ungefähr. Das heißt, in absehbarer Zeit wird der Mond so weit von der Erde entfernt sein, dass er es nicht mehr schaffen wird, die Sonnenscheibe komplett abzudecken. Wir haben dann nur mehr diese ringförmigen Sonnenfinsternisse. Auch sehr nett, aber kein Vergleich zur totalen. Und ich habe immer gesagt, wenn es irgendwo im Universum Außerirdische gibt, dann kommen die nur aus dem Grund auf die Erde, um so eine Sonnenfinsternis mal zu sehen, weil das werden auch die auf ihrem Planeten wahrscheinlich nicht haben. Wir haben hunderte Monde in unserem Sonnensystem und auf keinem einzigen Planeten in unserem Sonnensystem hat man das genauso wie jetzt hier gerade im geologischen Kontext auf der Erde. Deshalb kann man sich, das muss, also mindestens eine totale Sonnenfinsternis muss man gesehen haben. Und wehe, jemand sagt jetzt, ja, er hat die 99 in Bozen gesehen, in Südtirol, das war eine fast totale. Das war eben nur eine fast totale. Und eine totale, das macht einen extremen Unterschied. Die nächste eben am 12. August 2026, die ist, also es gibt schon noch ein paar davor, aber 12. August 2026 in Spanien, perfekte Urlaubszeit, die sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Also da ist jeder Außerirdische wäre uns neidig, wenn er wüsste, was er hier eigentlich erleben kann. Also unbedingt sich anschauen.
Also dann haben wir in Spanien Overtourism 2026. Ja. Ich wollte eben sagen, 98 die Sonnenfinsternis, da habe ich mitbekommen, weiß noch genau, wo ich war. Aber wenn Sie sagen, das war nur eine Teil-Sonnenfinsternis.
In Südtirol war es nur eine Teilweise.
Dann haben Sie mich jetzt schon
erwischt.
Da haben Sie mich erwischt. Apropos Mond. Möchten Sie, wenn Sie könnten, auf den Mond fliegen?
Absolut. Also es würde mir ja schon reichen, mal ins Weltall zu fliegen. Ich denke, das wäre übrigens etwas, das jeder und jede von uns machen sollte, wenn wir die Möglichkeit dazu hätten. Und zwar einfach aus dem Grund, weil wir wirklich mit einer neuen Perspektive auf die Erde zurückkommen würden. Es gibt auch belegt diesen sogenannten Overview-Effekt, diesen Überblickseffekt, so eine Art Bewusstseinsänderung, die Astronautinnen und Astronauten eben erleben, wenn sie auf die Erde zurückkommen, weil man eben diese fragile Welt geschützt mit einer 100 Kilometer dicken Schicht Atmosphäre in einem schwarzen, dunklen, leblosen Kosmos sieht und dass wir alle in einem Boot sitzen, eben diesen Überblick dann bekommen. Es gibt keine Grenzen, die machen wir uns nur im Kopf. Ich glaube, das würde sich wirklich mal, zumindest mal für die Entscheidungsträger, einmal auszahlen, ich sage bewusst männlich, das sich nochmal anzusehen, aber eben allein schon deshalb würde ich das gern machen. Und zweitens zum Mond natürlich, also das auch dort eine Traumdestination, auch wenn es ein lebloser karger Ort ist und länger wie ein paar Stunden würde ich da nicht gern bleiben wollen, aber grundsätzlich ja, also würde mich schon reizen.
Und mit Elon Musk auf den Mars?
Auf gar keinen Fall, mit einem Feind der Demokratie reise ich sicher nirgends hin, nicht mal ein paar Meter weit mit im Autostopp. Aber Mars ist schon ein anderes Kaliber, der ist schon wesentlich weiter weg. Ich meine, auf den Mond braucht man so 3 Tage hin, 3 Tage zurück. Da ist man so eine Woche unterwegs. Mars, da reden wir dann schon von 2 Jahren, das wird dann auch entsprechend gefährlich. Und ja, also allein vielleicht jetzt um des Ruhmes willen der Erste gewesen zu sein, vielleicht ja, aber letztlich dann nein.
Und was sagen Sie so zu seiner Vision, den Mars zu besiedeln? Ist das eine Spinnerei oder tatsächlich realistisch?
Also grundsätzlich, was Elon Musk vorhat, ist bescheuert, insofern als dass er den Mars terraformen will. Er will den ja quasi zu einer zweiten Erde machen. Das ist absolut erstens undenkbar. Selbst wenn wir das technologisch könnten, man muss sich das mal so überlegen, wenn wir technologisch in der Lage wären, Mars lebbar zu machen, dann hätten wir die gleichen Mittel, auch die Erde wieder als lebbaren Planeten zu gestalten. Der Erde geht's nicht gut, das muss man eben auch ganz klar mal gesagt haben. Das heißt, das, was Elon Musk vorhat, das wird sich nicht spielen. Wo er sicher Recht hat, unter Anführungszeichen, ist der Umstand, dass es nicht so schlecht wäre, wenn wir zumindest ein zweites Standbein irgendwo als Menschheit im Sonnensystem hätten, langfristig betrachtet. Es kam gerade wieder in den Nachrichten die Meldung, dieser Asteroid könnte so und so irgendwann mal die Erde treffen. Das wird dann nicht der Fall sein. Da hat man schon wieder downskaliert von der Gefahr her. Ist sicher nicht schlecht, nicht alle, dass wir uns Menschen mal gut im Sonnensystem verteilen. Aber man muss sich dann vorstellen, das wird kein Zuckerschlecken. Das sind dann irgendwelche Habitate. Man kann sich ganz beengt nur bewegen. Man muss sich ja nur den lebensfeindlichsten Ort der Erde vielleicht vorstellen. Nehmen wir mal die Antarktis her. Und es ist noch mal viel lebensfeindlicher auf dem Mars, weil da haben wir nicht mal Luft zum Atmen. Also das ist ja noch viel schlimmer als auf der Erde. Und deswegen, wenn dann überhaupt, sind das vielleicht kurze Expeditionen für ein paar Jahre, aber dann will man da wahrscheinlich wieder zurück. So gut, so schön, wie es die Erde für uns eingerichtet hat, sage ich jetzt mal, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, das wird keinen Ort geben und wir werden auch keinen machen können. Also einen Planeten B gibt's nicht und den werden wir auch nicht realisieren.
Herr Gruber, die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Ich hätte noch sehr viele Fragen natürlich, aber geht nicht, wir haben nicht so viel Zeit. Eine aber noch, ich habe bei der Recherche für dieses Gespräch gelesen, dass Sie Frisbee spielen. Sie sind, glaube ich, auch Sektionsleiter im SSV Bozen für Frisbee. Wie kann ich mir das vorstellen? Handball mit Scheibe oder irgendwie so?
Sehr einfach. Ja, also im Prinzip ist ein Mannschaftssport. Man spielt in 5 gegen 5 oder 7 gegen 7, kommt aus den USA. Es geht darum, die Frisbee-Scheibe als Mannschaft in die Endzone des Gegners zu bringen, so ein bisschen wie Rugby oder American Football. Man darf aber im Unterschied zu Rugby und American Football mit der Scheibe in der Hand nicht laufen. Das heißt, durch Zupassspiel müssen sich die Mannschaftskameraden frei laufen und dann in die Scheibe entsprechend durch Raumgewinn in die Endzone bringen. Das Tolle an Frisbee ist, dass dort eigentlich dieses Fair-Game-Prinzip oder Fair-Play-Prinzip sehr hoch steht. Auch auf Weltmeisterschaften gibt es keine Schiedsrichter. Die Spieler sind dazu angeleitet, die Regeln selbst auf dem Spielfeld einzuhalten, die Regeln auch, also erstens mal zu kennen natürlich, aber die dann auch zu einzuhalten und nicht auf Kosten der gegnerischen Mannschaft einen Vorteil herauszuholen. Es ist undenkbar zum Beispiel, dass es sowas wie eine Schwalbe im Frisbee gibt. Und Männer und Frauen spielen eben auch gemeinsam, weil es eben auch keinen Körperkontakt eben gibt. Von dem her also ein Sport, der davon lebt, dass man sich respektvoll auf dem Platz begegnet. Eine Lehre eigentlich für unser ganzes Leben in Wirklichkeit und dabei auch noch Spaß hat.
Genau. Und es gibt Meisterschaften, ganz normal?
Genau, es gibt Serie A, B und C, okay. Also gibt es auch in Italien. Es gibt Europameisterschaften, dann auch auf Strand zum Beispiel, in Portimao in Portugal im November die nächste. Es gibt dann auch eine Europameisterschaft, wo ich mich sogar jetzt für die Nationalmannschaft qualifiziert habe im Juli. Danke, im Juli 2026 geht es nach Schweden, wo wir dann aber das muss ich jetzt dazu sagen, in der Over-Kategorie, also bei den alten Hasen sozusagen auflaufe. Aber ja, also es gibt da eine große Bewegung auch in Europa und Italien gehört mit zu den besten Nationen im Frisbee in Europa.
Also ein italienischer Nationalspieler sitzt vor mir.
Ja, noch nicht aufgelaufen, aber zumindest nominiert.
Herr Gruber, in unserem Podcast ist es üblich, dass wir abschließend unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern drei Fragen stellen mit der Bitte um ganz, ganz kurze Antworten. Meine erste Frage wäre, mit wem würden Sie gern in ein Raumfahrzeug steigen, wenn Sie könnten?
Ich glaube, die lustigste Reise und die interessanteste Reise hätte ich mit Seth MacFarlane. Das ist der Erfinder von der Serie Family Guy und American Dad. Ein 1000-Sasser, extrem lustiger und intelligenter Mensch. Und den wollte ich schon immer mal treffen. Und eine lange Reise mit dem, das wird sicher nicht langweilig.
Welches Talent haben Sie, das man Ihnen nicht zutrauen würde?
Das ist eine sehr gute Frage, das mit dem Frisbee haben Sie ja schon gesagt. Ja, ich bin vielleicht ein Talent, weiß ich, ein Brettspieler, ich spiele sehr gern Brettspiele zu Hause, wobei Talent, ich verliere halt sehr häufig und wenn ich verliere, vertrage ich auch nicht so gut, das heißt, mit Niederlagen umgehen, da bin ich nicht der Beste, also Talent kann man nicht sprechen, aber vielleicht ein einigermaßen vernünftiger Brettspieler.
Und welches ist das nächste astronomische Highlight, das wir absolut nicht versäumen dürfen?
Ich kann es nur noch mal wiederholen. 12. August 2026, Spanien. Jetzt schon möglichst kümmern um die Unterkünfte, weil das wird spätestens im Herbst diesen Jahres wird es einen Run auf die Unterkünfte geben. Aber es ist eh günstig. Also ich glaube, die geht sogar über Mallorca drüber. Deswegen Urlaubszeit perfekt. Jetzt schon möglichst planen.
Herr Gruber. Dankeschön für das Gespräch. Das war der Direktor des Naturmuseums Südtirol. Ich persönlich habe heute viel gelernt. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in 2 Wochen. Bis dahin gibt es natürlich jeden Freitag eine neue SWZ und online gibt es uns auf swz.it auch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.